Was wir wollen, ist, dass wir Behauptungen überprüfen, ob sie wissenschaftlich haltbar sind oder aber ob es sich um Fantasieprodukte handelt. Leider ist es so, dass es unter den Menschen enorm viel Aberglauben gibt und mit sowas müssen wir einfach leben, denn der Aberglaube ist eine typisch menschliche Eigenschaft, die auch erklärbar ist, denn also schließlich stammen wir Menschen von Tieren ab und Tiere sind abergläubisch, zumindest sie verhalten sich so, wie sich ein abergläubischer Mensch auch verhalten würde. Da braucht man sich also nicht zu wundern drüber. Was uns wichtig ist, ist, dass wir zwischen Fantasie und Wirklichkeit unterscheiden wollen. Und da ist die Ansicht, die heutzutage leider in manchen Kreisen verbreitet ist, dass es sozusagen alternative Fakten gibt, die ist einfach falsch. Entweder stimmt etwas oder es ist eine falsche Behauptung. Und zwischen diesen beiden Möglichkeiten kann man wissenschaftlich unterscheiden.
Und genau diese Unterscheidung hat sich eben die GWOP zum Auftrag oder zum Ziel gesetzt. Sie bieten Richtig. Ja Menschen bzw. auch Institutionen an, die Phänomene, die behaupten, beziehungsweise Phänomene, an die diese Personen glauben, wissenschaftlich zu beweisen. Sie bieten sozusagen die Möglichkeit an, eigene Glaubenssätze, eigene Theorien oder behauptete Kräfte eben zu beweisen. Und dazu benutzen sie ein bestimmtes Verfahren, den sogenannten Psi-Test. Wie genau sieht denn dieses Verfahren aus?
Wie das in der Praxis aussieht, das kann von Fall zu Fall unterschiedlich sein. Man muss sich mal grundsätzlich klar machen, dass man wissenschaftlich grundsätzlich nicht beweisen kann, dass es ein bestimmtes Phänomen nicht gibt. Man kann nur beweisen, wenn es das Phänomen gibt, dass es wirklich existiert. Nicht, dass man eine Negativaussage nicht beweisen kann, das mache ich gerne klar am Beispiel des Pumuckl. Den Pumuckl kennt ja wohl jeder. Man kann wissenschaftlich, und das meine ich ernst, man kann wissenschaftlich nicht beweisen, dass es den Pumuckl nicht gibt. Man könnte sehr wohl beweisen, dass es ihn gibt. Man müsste sich mit dem Meister Eder gutstellen und der Meister Eder müsste versuchen, den Pumuckl zu überzeugen, dass er sich einmal sichtbar macht oder dass er etwas tut, was eben nur der Pumuckl machen könnte. Ein positiver Beweis für die Existenz wäre also durchaus möglich, aber die Negativaussage, dass es ihn nicht gibt oder dass es irgendein Phänomen grundsätzlich nicht gibt, den kann man wissenschaftlich nicht machen. Nicht ein Beispiel sind Fälle, die wir schon relativ häufig hatten, dass Wünschelrotengänger kommen oder Pendler und sagen, ich kann feststellen, ob in einem Gefäß Wasser ist oder nicht. Das ist etwas, was man relativ leicht nachprüfen kann. Es geht dann in der Praxis so, dass wir 10 Plastikeimer aufstellen und in einen dieser Plastikeimer kommt Wasser rein. Der wird also gut gefüllt damit und die anderen Eimer bleiben leer. Sämtliche Eimer werden dann mit Handtüchern verdeckt, sodass sie äußerlich alle gleich ausschauen. Dann darf der Routengänger in den Raum kommen und darf versuchen, mit seiner Wünschelrute festzustellen, in welchem dieser 10 Eimer ist Wasser drin. Die Chance, dass er zufällig den richtigen trifft, ist natürlich in diesem Fall 1/10. Und aus dem Grund müssen wir den Versuch, wir haben das durchgerechnet, 13 Mal durchführen. Und dabei muss er gar nicht in sämtlichen Fällen den richtigen Eimer finden. Es genügt uns, wenn er 7 von 13 Mal die richtige Entscheidung trifft, also wenn er 7 Mal den wassergefüllten Eimer findet, dann hat er den ersten Teil unseres Tests bestanden. Und das haben also bisher noch nie die Kandidaten geschafft, bis auf den Kandidaten in diesem Jahr. Das war der Benedikt Maurer, der behauptet, die Fähigkeit zu haben, mit seinen Händen Magnetfelder zu spüren. Das haben wir dann auf eine vergleichbare Art geprüft. Herr Maurer wünschte sich, und dieses Wünschen ist also sehr wörtlich zu verwenden, es ist so, dass es die Kandidaten, die also zu uns kommen, bei uns Könige sind. Sie dürfen entscheiden, wie der Versuch aufgebaut sein soll. Die wesentliche Grundbedingung ist nur, dass es doppelt verblindet sein muss. Das heißt, dass während des Tests niemand anwesend sein darf, der weiß, was Sache ist. Denn er könnte sonst, ohne es zu wollen, über die Körpersprache dem Kandidaten Informationen geben. Im Fall von Benedikt Maurer lief es ganz ähnlich ab. Er wünschte sich, dass der Test im Freien stattfindet und bat darum, dass 5 Biertische aufgestellt werden. Und auf diese Biertische kamen dann jeweils 2 Pappschachteln. Im Ganzen waren es also wieder 10 Schachteln. In einer der Pappschachteln befand sich ein Magnet. Und Herr Maurer musste nun durch die Reihen laufen und musste, das war die Aufgabe, die er sich selber gestellt hat, musste mit seiner Hand feststellen, in welcher von den 10 Schachteln sich der Magnet befand. Er durfte die Schachteln nicht berühren, sondern er durfte nur in der Nähe stehen und die Hand drüber halten und konnte dann entscheiden mit seiner angeblichen Magnetfühligkeit, ob sich in dieser Schachtel ein Magnet befindet oder nicht.
Und das ist ihm dann tatsächlich im ersten Durchgang bei 9 von 13 Versuchen gelungen.
Ja, genau. Das heißt, er hat die Grenze deutlich überschritten. Das heißt, er hat diesen ersten Teil unseres Psi-Tests erfolgreich bestanden. Was er nicht bestanden hat bisher, ist der Psi-Test selbst, denn dieser Test fordert eine Wiederholung, und dieser Wiederholung hat er sich leider widersetzt. Er hat gemeldet, dass er aus zeitlichen Gründen diese Wiederholung absagen muss. Etwas, was mich, das möchte ich frei sagen, etwas wundert, denn ich finde es erstaunlich, dass jemand einen Versuch absagt, bei dem er, wenn er die Fähigkeit würdig besitzt, in wenigen Stunden 10.000 Euro verdienen kann. Das ist der Preis, den ihm die Skeptiker angeboten haben, für den Fall, dass der Nachweis wirklich gelingt.
Wobei er selbst verlauten hat lassen, dass es ihm nicht um das Geld, sondern um den wissenschaftlichen Beweis seiner Fähigkeiten ginge. Wobei das vielleicht ja ein ebenso, wenn nicht noch größerer Grund wäre, den zweiten Durchgang durchzuführen.
Das sehe ich auch so. Er würde nämlich wirklich in die Wissenschaftsgeschichte eingehen, unter der Voraussetzung, dass er die Fähigkeit wirklich hat. Wir müssen das ganz objektiv sehen. Es gibt für uns 3 Möglichkeiten, oder generell, es gibt 3 Möglichkeiten, wie man das Ganze erklären könnte. Die Möglichkeit 1 besteht darin, dass er die Fähigkeit wirklich besitzt. Dann sollte es eigentlich ein leichtes sein, diesen zweiten Testabschnitt auch zu bestehen. Die zweite Möglichkeit ist die, dass es sich um Zufallstreffer handelt. Das ist allerdings sehr wenig wahrscheinlich. Die Wahrscheinlichkeit, dass man bei diesem 1 zu 10 Tests 9 Treffer allein durch Raten erzielt, die liegt bei ca. 1 zu 2 Millionen. Das ist sehr, sehr wenig wahrscheinlich, aber nicht völlig unmöglich. Zum Vergleich etwa, die Wahrscheinlichkeit von 5 richtigen plus Superzahl im Lotto, die beträgt etwa 1 zu 500.000. Und die Möglichkeit 3 wäre, dass es Herr Maurer laut Vertrag unerlaubte technische Hilfsmittel benutzt hat. Und so etwas ist also durchaus denkbar. Es gibt im Fachhandel Magnetsensoren, kleine Sensoren, die man leicht am Körper verstecken kann. Man kann sie sich in die Hose stecken. Man kann sie sogar sich in den Hintern stecken, in das Rektum. Und da sind sie natürlich nicht leicht nachweisbar. Das kann man sich vorstellen. Und wir haben den Kandidaten zwar mit einem Kompass und einem starken Magneten, einem starken Neodym-Magneten untersucht, aber möglicherweise versteckte Sensoren lassen sich letztlich nur bei sehr intensiver körperlicher Untersuchung auffinden. Und da wären dann natürlich bei dem Wiederholungstest scharfe Kontrollmaßnahmen nötig. Man müsste zum Beispiel 3D-Röntgenscans machen, um möglicherweise versteckte Sensoren nachzuweisen. Und einem solchen Test hat sich Herr Maurer ich meine wohlweislich, nicht stellen wollen.
Das wirft ja auch schon geradezu zukunftsweisende, vielleicht philosophische Fragen auf nach der Erweiterung der menschlichen Möglichkeiten durch Technik. Cyborgs, als kleines Stichwort ja. zu nennen. Vielleicht ist es ja in einer unbestimmten Zukunft Teil der menschlichen Möglichkeiten. Oder man muss dann nochmal nachdefinieren, könnte sein, so mein Gedanke dazu.
Ja, wir müssen grundsätzlich offen sein für alle möglichen neuen Erkenntnisse, für neue Entwicklungen. Trotzdem möchte ich sagen, wir gehen als Skeptiker von der Hypothese aus, dass es in der Welt mit rechten Dingen zugeht. Dass also die Prozesse, die ablaufen, strengen Naturgesetzen folgen. Und es ist natürlich spannend, wenn man dann Phänomene vorgesetzt kriegt, die anscheinend Naturgesetzen zuwiderlaufen, wobei das Spüren von Magnetfeldern ja durchaus möglich wäre. Es gibt viele Tiere, die einen solchen Magnetsinn haben. Warum sollte es der Mensch nicht haben? Das ist sehr wohl denkbar. Nur hat es bisher noch niemand finden können und deswegen finden wir die Möglichkeit, es vielleicht doch nachzuweisen, sehr reizvoll. Das ist auch ein Grund, warum wir diese Psi-Tests machen. Wenn wir tatsächlich einen Menschen finden würden, der die Fähigkeit nachweislich hat, wäre das wissenschaftlich hochinteressant und es würde die Wissenschaft einen wichtigen Schritt weiterbringen. Die Frage ist eben nur, kann man es wirklich wissenschaftlich belegen? Und das ist bisher nicht gelungen. Wenn also Herr Maurer sagt oder schreibt, wie er es in seinem Blog tut, dass er den Psi-Test bestanden hat, dann ist das schlechterdings falsch, denn der Test besteht aus zwei Teilen und den zweiten Teil, diesen Wiederholungstest, hat er ja, wie ich meine, wohlweislich abgesagt.
Sie haben also sozusagen, was ich jetzt auch Ihren Aussagen entnehme, nicht unbedingt nur das Interesse, Aberglaube oder falsche Behauptungen oder Fantasien, wie Sie es nennen, zu widerlegen, sondern sind eben offen für alle Ergebnisse und tendenziell auch nicht verschlossen, wenn sich nun mal herausstellen sollte, dass dieses oder jenes doch möglich ist.
Ja, natürlich ist es so, dass manche Phänomene uns wahrscheinlicher vorkommen, dass zum Beispiel homöopathische Mittel, homöopathische Hochpotenzen, bei denen in den Globuli kein einziges Wirkstoffmolekül enthalten ist, dass solche Hochpotenzen wirksam sein sollen, über Placebo-Effekte hinaus, ist etwas, was der heutigen Wissenschaft vollkommen widersprechen würde. Nur können wir nicht sagen, weil man ein Phänomen heute noch nicht wissenschaftlich erklären kann, kann es das nicht geben. Man muss es prüfen und ich persönlich würde eine Wette mit höchstem Einsatz eingehen, dass es solche paranormalen Phänomene nicht gibt. Aber die Skeptiker sind nicht dogmatisch. Sie sagen nicht, das kann nicht sein, das darf nicht sein, das gibt es nicht. Sie sind prinzipiell offen für positive Nachweise, wenn sie denn wissenschaftlich stichhaltig sind.
Und glauben Sie, um mal so gerade herauszufragen, dass es auch Phänomene gibt, die wissenschaftlich nicht zu beweisen sind? Quasi Geheimnisse, die wir noch nicht vielleicht verstehen?
Kann ich mir im Moment kein Beispiel vorstellen, es sei denn, dass es Dinge sind, die sich nicht nachprüfen lassen. Ich kann natürlich nur wissenschaftliche Aussagen machen über Phänomene, die sich wissenschaftlich nachprüfen lassen. Dass es irgendwelche Dinge gibt, etwa die Nessie, die also in dem schottischen Loch Ness angeblich leben soll, dass es die nicht gibt, kann man nicht nachweisen. Aber die Wissenschaft wartet seit vielen Jahren auf einen positiven Nachweis, dass man glaubwürdige Phänomene ausmacht, am besten ein solches Exemplar fängt, dann kann man damit nachweisen, ganz handgreiflich, dass es wirklich existiert. Die Gegenbehauptung, die wir als Arbeitshypothese haben, dass es eben die Nessie nicht gibt, dass es sich dabei um Wahrnehmungstäuschungen handelt und Fantasieprodukte. Diesen Beweis können wir nicht führen, obwohl es sehr, sehr wahrscheinlich ist, dass es wirklich zutrifft.
Um jetzt nochmal aktuell auf genau den Freitag, den 13. zu kommen. An diesem Tag wird nämlich auch der Preis, der Negativpreis des goldenen Bretts vorm Kopf verliehen. Das ist ein Negativpreis, den eben die Skeptikergesellschaft ausgerufen hat, und ausgezeichnet wird der nach Ansicht der Jury erstaunlichste pseudowissenschaftliche Unfug des Jahres im deutschsprachigen Raum. Wie ist es denn dazu gekommen, diesen Preis auszurufen?
Der Sinn des Preises ist der, dass wir darauf hinweisen, wie viel Unsinn Menschen glauben. Und da denke ich immer an den weisen Ausspruch von Konrad Lorenz, von dem großen Nobelpreisträger, der sagte, der Mensch ist dasjenige Tier, das den größten Unsinn glaubt. Und tatsächlich ist es so, dass Menschen die Neigung zum Aberglauben in sich haben. Das ist sozusagen ein genetisches Erbe, denn schließlich stammen wir Menschen alle von Tieren ab und Tiere sind abergläubisch. Sie verhalten sich abergläubisch und das hat für Tiere einen gewissen Vorteil, dieser Vorteil bei Menschen nicht mehr vorhanden. Und deswegen meine ich, man sollte sich von Aberglauben versuchen frei zu machen, so weit wie möglich. Und vor allem halte ich es für eine ganz schlimme Sackgasse, wenn man so denkt, wie es leider heute häufig passiert, dass man von alternativen Fakten spricht. Alternative Fakten gibt es nicht. Es gibt nur Fakten. Natürlich gibt es alternative Deutungen von Fakten. Aber dass die Wirklichkeit einfach auf Wunsch des Menschen anders ist, das ist absolut unbelegt und das ist etwas, was man wirklich bekämpfen sollte. Insofern sind die Skeptiker aufklärerisch aktiv, um das nach außen hin zu zeigen, wird eben dieser Wettbewerb gemacht, bei dem diejenigen, die in einem Jahr den größten Unsinn verzapft haben, dass die mit diesem Negativpreis das goldene Brett vor dem Kopf ausgezeichnet werden. Ich sollte vielleicht sagen, wieso ich als Wissenschaftler überhaupt mich interessiere für solche Fragen. Das hat den Hintergrund, die Basis von solchen Vorstellungen, von solchen esoterischen Vorstellungen sind Selbsttäuschungen. Und Selbsttäuschungen sind etwas, was mich persönlich sehr interessiert. Wir täuschen uns selbst nämlich ständig, ohne es zu merken. Und man kann anhand von Selbsttäuschungen häufig Rückschlüsse ziehen, wie unser Gehirn arbeitet, nach welchen Prinzipien unser Gehirn arbeitet, wenn wir uns nicht täuschen. Insofern ist die Analyse von solchen Selbsttäuschungen wissenschaftlich ganz spannend und das ist das, was mich auf dieses Gebiet gebracht hat.